Das ist jetzt schon das letzte Video dieser Serie. Wahnsinn. Herzlich willkommen zu diesem wirklich letzten Teil. Und es war eine sehr, sehr spannende, denke ich, wieder Serie, die wir haben konnten. Wir haben ziemlich andere Sachen gesehen als bei der Simson-Serie oder bei einer Gideon-Serie oder so. Und es war gar nicht so einfach, oder? Durch diese Geschichte zu gehen, weil Gott in dieser Geschichte eigentlich gar nicht so richtig durchscheinen lässt, was er denkt. Ja? So, die Geschichte zu interpretieren, das war eigentlich so ein bisschen wie so ein Versuch, wenn du jemanden versuchst zu verstehen, der einen sehr, sehr trockenen Humor hat. Ja? Du denkst dir so, war das jetzt ironisch gemeint? Hat er das ernst gemeint? Ja, warum? Weil die Ereignisse eigentlich nur von Gott erzählt werden und gar nicht so stark kommentiert werden. Immer wieder lässt es Gott durchblitzen, wie zum Beispiel hier auch in dem Kapitel am Ende. Ja, da lässt Gott doch nochmal durchscheinen, wie er über die Sachen denkt. Nämlich am Ende von dem Buch hier steht ja, und auch von unserem Kapitel somit, steht, in jenen Tagen hatte Israel keinen König, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist ja ganz klar, ist das eine Wertung. Ja? Das ist eine Wertung. Gott will, dass wir also jetzt dieses Kapitel wirklich unter dieser Überschrift sehen. In diesem letzten Kapitel geht es, wie auch im gesamten Buch der Richter, um folgende Frage: Wer bestimmt unser Verhalten? Wer bestimmt mein Verhalten? Wer bestimmt dein Verhalten? Wer hat den Sitz in deinem Herzen? Sind es deine Augen? Jeder tat, was recht war in seinen Augen, also was recht ist in deinen Augen, ist das, was du dann auch tust, was du für richtig hältst. Deine Augen, dein Einschätzungsvermögen, sind es, wie gesagt, das ist deine Augen, dein Verstand, deine Seele. Oder ist es Gott? Augen versus Gott. Zwei Prinzipien, die sich gegenüberstehen. Und vielleicht dazu einfach eine kurze Eingangsgeschichte. Und zwar gab es im Jahr 2002, da gab es eine Flugzeugkollision in Deutschland, die aber kontrolliert wurde aus der Schweiz. Bei Überlingen war das. Aber das wurde kontrolliert von Fluglotsen aus der Schweiz. Und zwar war es folgendermaßen: Kurz vor Mitternacht hatten Fluglotse bemerkt, hey, das ist ein Passagierflugzeug von einer Airline. Ist ja mal egal, wer das jetzt war. Und eine Frachtmaschine, die sind auf Kollisionskurs. Und der Lotse wollte das Flugzeug nach unten ausweichen lassen. Das Problem war aber, dass das Warnsystem an Bord der anderen Maschine genau das Gleiche getan hat. Und somit gab es dann eine Kollision in dem Bodenseegebiet in 11 Kilometer Höhe. 69 Insassen waren tot, 49 Kinder und Jugendliche, die auf dem Weg in die Ferien waren. Die beiden Piloten auch, des Frachtflugzeuges auch, wirklich super schrecklich. Und das Problem ist natürlich sehr viel komplexer, als was ich jetzt dargestellt habe. Aber mir geht es um die Tatsache, dass es zwei Autoritäten gab, die den Kurs angeordnet haben, der Lotse, ja, und das Warnsystem. Und wenn man sich nach einer Autorität orientiert hätte, dann wäre alles gut gewesen. Aber man hörte auf zwei unterschiedliche Autoritäten. Also denkt nochmal nach, Auge oder Gott, ja, auch diese zwei Autoritäten. Israel war in Verbindung mit Gott. Aber wir sehen, dass sie jetzt wieder über ihre Augen gehen werden, über ihren Verstand, über ihr von Gott unabhängiges Denken. Und das befördert jetzt in diesem Kapitel durch einen Schwur, den sie getan haben, wird sie fehlleiten und wieder auf Kollisionskurs bringen. In diesem Kapitel geht es um einen Schwur. Das bedeutet, man bindet sich an seine Worte. Du kennst es vielleicht, man kennt ja dieses Sprichwort, dass etwas ist nach, das ist wie ja das Gesetz der Meder und Perser. Das kommt aus der Bibel, aus Daniel 6. Da ist es dieser König Darius, der erlässt ein Gebot, und der Darius ist ein Meder, gehört zu den Medern und Persern, und er war gebunden an sein Wort. Das heißt, er hat gesagt, jeder, der das und das tut, mit dem muss das und das passieren. Und wie wir wissen, hatte der gesagt, wer jemand anders anbetet als mich, der muss in die Löwengrube, hat aber nicht darüber nachgedacht, im Endeffekt, dass einer seiner besten Leute, nämlich Daniel, genau das tun würde und war dann gebunden, obwohl er das gar nicht wollte, den Daniel in die Löwengrube zu werfen. Das heißt, wir sehen Menschen, die an Worte gebunden sind und dann was tun, was sie gar nicht eigentlich wollten. Sie sind gebunden an ihre eigenen Worte der Vergangenheit. Und ein geistlicher Mensch muss sterben. Falsche Prinzipien, ja, die man in Gesetze, Prinzipien verwandelt und die dann zu unseren eigenen Geißeln werden. Und das zeigt uns, dass Religion, ja, die ja ein ganzes Set an Prinzipien und so weiter darstellt, nicht nur kraftlos ist zum Guten, sondern auch kraftvoll werden kann zum Bösen. Und das will ich auch zeigen in diesem Kapitel. Was ist das Gegenmittel? Das will ich auch direkt sagen. Das Gegenmittel ist, dass, also zuerst muss man jetzt das Problem verstehen, ein Schwur muss ja eingehalten werden. Ja, ein Schwur, den machst du ja nicht, dass du den, du kannst ihn nicht einfach brechen, teilweise sagt die Bibel sogar, dass man es einhalten muss. Aber man kann einen Schwur brechen, aber da muss man mit sich selbst brechen. Man muss das Gesicht verlieren. Ansonsten, wenn du menschlichen einen Schwur getan hast und du brichst den dann, verlierst du das Gesicht. Und das musst du auch tun, wenn du diesem ganzen System, diesen ganzen Traditionen und so weiter entgehen willst. Du musst dir selbst sterben, aber in Christus darfst du sterben. Ja, Christus hat uns eine wunderbare Gelegenheit gegeben, dass wir sterben können und dass wir sogar dem Gesetz, dem guten Gesetz, was gegeben worden ist in der Vergangenheit, dass wir dem sogar sterben dürfen. Du darfst das Gesicht verlieren. Ja, erstens mal sind wir sowieso nicht alle perfekt und zweitens mal sind wir imperfekt in Christus Jesus. Und das ist unsere neue Identität, das ist unser neues Leben, was wir haben. Wie viel Segen würde fließen, ja, wenn wir das tun würden, wenn wir aufhören würden mit diesen Traditionen, mit dieser Religion. Und oft, was gesagt wird, ist dann, ja, aber wenn wir das machen, dann läuft uns ja die ganze Jugend weg. Ja? Wenn wir den Leuten sagen, dass die im Endeffekt nicht ihr Heil verlieren können, ja, dann machen die, was die wollen und so weiter. Lass uns mal schauen, was passiert, wenn wir das nicht tun. Wenn wir dann doch sagen, okay, wir hören vielleicht doch auf unsere eigenen Worte, wo der Flieger hinfliegt. Ja? Gott will diese Tradition brechen. Warum? Weil diese Tradition im Gegensatz zu ihm steht. Menschenwort steht im Gegensatz zu Gottes Wort. Menschenfurcht steht im Gegensatz zu Gottes Furcht. Ja? Wenn bei uns, wenn wir König sind, kann er nicht König sein. Und er will König sein. Warum? Weil er ist König. Er will, dass Realität in dein Leben kommt. Er ist schon der König der Könige. Aber er will auch der Herr in deinem Herzen sein. Okay, und damit gehen wir in den Text rein und schauen uns an, was passiert, wenn Menschenworte aufgestellt werden. Richter 21, Vers 1, da steht, die Männer von Israel hatten aber in Mizpah geschworen. Das war nicht Bethel gewesen, das war Mizpah gewesen. Ja, und da hatte ich in den vorigen Serien gesagt, da war ein kleiner Fehler unterlaufen. Hier ist der Fehler. Und zwar, in Mizpah waren die zusammengekommen, haben gesagt, hey, bevor die überhaupt ihre Prozedur angefangen haben, die in sich gar nicht so schlecht war, aber hatten sie am Anfang direkt geschworen, hey, niemand von uns soll seine Tochter den Benjaminitern zur Frau geben. Ja, man schwört also, um seinen eigenen Worten jetzt so richtig Gewicht zu geben, aber unsere Worte haben kein Gewicht. Das muss man realisieren. Warum? Autorität kommt nur von Gott, Römer 13. Sie kommt nur von oben. Warum? Weil Macht hat der, der Macht hat. Das klingt jetzt sehr, 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 sehr doof, aber das ist so. Es hat ja nur der Macht hat. Und Gott ist allmächtig. Das heißt, er ist derjenige, der letztendlich wirklich mächtig ist. Es gibt keinen anderen. Du und ich, wir sind nicht mächtig, wir sind Staub. Ich kann jetzt einen Herzinfarkt haben, tot hinfallen und in 3 Tagen fange ich an zu verwesen. So mini-klein bin ich. Gott ist der Einzige, der Autorität hat. Wenn ich hier irgendwas sage, dann ist es nur, weil ich aus seinem Wort etwas sage, nicht aus mir selbst heraus. Okay, die sagen jetzt, okay, aber wir machen das jetzt, wir haben doch Autorität. In unseren Worten ist Autorität und zwar, wenn wir etwas sagen, einen Satz sagen, niemand von uns soll seine Tochter den Benjamitern geben und so weiter und dann binden wir uns selbst an dieses Wort und dann kriegt dieses Wort, es kriegt so richtig Kraft. Wenn noch ein bisschen Zeit vergeht, ja, zwischen dem Augenblick, wo wir es gesagt haben und dann hat es vielleicht einer der Vorväter noch gesagt und so weiter, dann hat dieses Wort so richtig Kraft und so weiter. Ja, wir werden mal sehen, wie viel Kraft dieses Wort hat und wie das denen geistlich hilft. Ja, Schwören war in Israel eine ziemlich ernste Angelegenheit. Ja, warum? Man sagte nicht nur, wir wollen das machen, sondern wir werden das machen und wir werden uns selbst einen Fluch auferlegen, der uns dann treffen soll, wenn das nicht passiert. Also eine sehr feierliche Angelegenheit und die Tradition, aber in der Bibel ist nicht unbedingt so toll, wenn wir uns die Gelübde und Schwüre und so weiter anschauen. Wir haben schon mal Jephtha gesehen, ja, der hat am Ende seine eigene Frau, seine eigene Tochter, hatte der ja, opfern müssen. Dann haben wir Saul, super großen Sieg errungen und sagt, hey, ich mache einen Schwur und zwar, niemand soll essen heute. Super, die ganze Armee hat richtig gekämpft, richtig fix und fertig sind die Jungs. Keiner soll was essen. Und der Jonathan hat es nicht gehört, nimmt sich ein bisschen Honig und seine Augen werden ihm aufgetan. Er ist außerhalb von diesem Schwur, von diesem Wahnsinn seines Vaters. Ja? Und er ist der Einzige, der ihn wirklich sehen kann. Und dann soll im Endeffekt der Jonathan getötet werden. Ja? Also richtig, richtig crazy. Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus Christus, was Schwören und Gelübde angeht, eigentlich nur den Missbrauch verurteilt hat, das nie irgendwie positiv oder so benannt hat. Der Apostel Paulus hat mal in Apostelgeschichte 18 dann auch einen Schwur getan. War das zu Evangelisationszwecken? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall nicht unbedingt das Beste. Ich glaube, das Resultat ist, dass der dann irgendwie doch auch irgendwie festgenommen wird im Tempel, da wo er sich befindet. Also ist jetzt nicht das Glorreichste. Die Legacy, will ich mal sagen, der Gelübde in der Bibel ist nicht unbedingt das Glorreichste. Es ist vielmehr, dass wir uns durch selbst auferlegte Lebensregeln das Leben komplett kaputt machen. Warum? Weil wir nicht aus der Gnade Gottes leben. Und warum wollen wir das machen? Warum wollen wir uns so selbst so schwer machen? Weil wir stolz sind. Wir wollen unsere Worte, wollen wir, dass die zählen. Und wir wollen nicht einfach aus Gnade leben. Wir wollen Regeln haben und die wir dann einhalten. Und das macht uns hart. Regeln machen uns hart. Nämlich, was sehen wir hier? Niemand soll seine Tochter den zur Frau geben. Was die im Endeffekt gesagt haben, also das ist ja eine Sache, das gab es ja, diese Regel gab es ja, wurde sogar von Gott gegeben, aber die galt den Kanaanitern. Und jetzt sehen wir, wie die in ihrem Denken schon so stark mit den Kanaanitern verbunden waren, dass sie sagten, ja, wir haben ja auch die Regel mit den Kanaanitern und dann machen wir das bei denen auch. Aber es ist so, nee, warte mal ganz kurz, da ist ein Kategorieunterschied. Das sind Kanaaniter und das sind Leute von einem eigenen Volk. Ja? Also hatten dieses Prinzip so, ey, man soll ja keine Frauen geben und so Leuten, die böse sind. Die sind böse, also bam, wenden wir das darauf an. Ja, warte mal, aber jetzt haben wir einen ganz, ganz großen Sprung getan zwischen was Kanaaniter sind und was Leute aus dem Volk Israel sind. Und damit hatten sie ein sehr, sehr starkes Statement abgegeben. Worum geht es ihnen? Es geht ihnen um Klassenerhalt. Wir sehen das im nächsten Vers, aber nicht so sehr um die Ehre Gottes. Guck mal, was sie sagen. Vers 2 und 3. Das Volk kam nach Bethel und sie blieben dort bis zum Abend vor Gott. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr und sprechen: Warum, Herr Gott Israel, ist dies in Israel geschehen, dass wir dich so verunehrt haben? Nee, dass heute ein Stamm aus Israel vermisst wird. Wir gucken uns an und sagen uns: Och, Mist, wir haben jetzt ein Problem. Aber dass Gott ein Problem hat, ist völlig zweitrangig. Dass er total verunehrt worden ist durch den Götzendienst, der da war, total verunehrt worden ist durch die ganze Art und Weise, wie sie das getan haben, über diesen Schwur, dass sie Benjamin komplett ausgegrenzt haben, so hat er, nee, das alles überhaupt nicht. Aber jetzt wird ja ein Stamm vermisst und jetzt fragen wir einfach mal Gott, warum? Ja, warum? Die Frage konnten sie sich selbst beantworten. Wer hatte die denn umgebracht? Wer hatte denn vorher noch die ganze Stadt und das Vieh und so weiter umgebracht? Das war eigentlich doch richtig klar, wer das gewesen war, oder? Es geht ihnen um sie selbst, ja? Es geht um sie selbst und das Ironische daran ist, dass das, was Israel nicht gelungen war, im Hinblick auf die Nation, die um sie herum war, in Kanaan, das war ihnen jetzt fast gelungen, was im Hinblick auf ihre Brüder. Das heißt, wir sind sehr gut, unsere eigenen Brüder fertig zu machen, aber wir schaffen es kein bisschen, mal gegen die wirklichen Gegner anzugehen, das heißt, die wirklichen geistigen Strömungen, die in unserem Land sind. Das mal wirklich anzugehen und da mal wirklich Content zu bringen, der wirklich überzeugt, der wirklich Leute zum Nachdenken bringt, der den wirklichen Zeitgeist wirklich mal angreift und niederreißt. Aber wir können andere Gläubige können wir fix und fertig machen. Und da können wir genau zeigen, wie das alles genau falsch ist, bis diese anderen Gläubigen einfach klitz und klein geschlagen sind. Ja? Irgendwelche christlichen Projekte oder irgend sowas. Ja? Bis davon wirklich gar nichts mehr übrig bleibt und auch wirklich keiner mehr Bock hat, mit denen auch irgendwie Kontakt zu haben und keiner mehr denen irgendwie eine Frau geben will. Irgendwas. Also da sind wir super gut drin. Aber wo es eigentlich drum ging, das eigentliche Problem war, dass die Kanaaniter, dass die vertrieben werden sollten. Deswegen hatte der Levit nämlich kein Erbteil und deswegen ist er auf Wanderschaft gegangen und deswegen hat er angefangen, dann diesen Götzendienst zu tun, deswegen hat dann Dan diesen Götzentum weitergeleitet und deswegen und so weiter. Aber Religion sieht ja nach außen hin immer gut aus. Ja, die sind also komplett auf der falschen Fährte, aber nach außen hin will man ja immer top aussehen. Vers 4, es geschah am nächsten Tag, da machte sich das Volk früh auf und sie bauten dort ein Altar und opferten Brandopfer und Friedensopfer. Man muss sich denken, hä? Warum errichten die denn hier wieder ein Altar? Die hatten doch im letzten Kapitel schon ein Altar errichtet. Ja, musste der jetzt noch größer werden oder was? Ja, oder war das ein Altar, der wieder ganz woanders stand, der nicht bei Bethel stand, der in Mizpah stand? Das kann auch sein, ja, dass die hier gar nicht mehr in Bethel sind zu diesem Augenblick, sondern wieder zurückgegangen sind nach Mizpah, ihrem Basislager. Ja, auf jeden Fall, es wird ein Altar aufgerichtet, ja, aber man könnte jetzt eigentlich sagen, und du denkst jetzt vielleicht, warum interpretierst du das falsch oder interpretierst du das als schlecht, Nata, ist eigentlich gut, das stimmt, aber direkt, was danach kommt, ist wieder sowas von verworren und komisch, dass man einfach sagen muss, es ist auch die ganze Haltung und wie sie fragen und so weiter, die ist einfach sehr, sehr zweifelhaft. Und nämlich, was sie als nächstes machen, ist, sie versuchen, in ihrem System, in ihrem Schwur, in ihrer Tradition Lücken zu finden, um das zu tun, was sie eigentlich machen wollen. Und das haben auch die Pharisäer hinter im Neuen Testament genau das Gleiche gemacht. Ja? Man hat einfach versucht, okay, das ist der Buchstabe, den wollen wir auf jeden Fall einhalten, die Form. Aber wo finden wir Lücken, dass wir im Endeffekt doch das tun wollen, was recht ist in unseren Augen? Was machen die hier? Die bauen Altar und anstatt sich zu denken, ey, das ist so schlimm, was wir gerade gemacht haben. Wir haben gerade einen riesen Fehler gemacht. Wir haben fast einen Stamm ausgerottet. Das Schwert vielleicht zurückzustecken in die Scheide, geht sofort im nächsten Satz und die Kinder sprachen, wer von allen Stämmen Israels ist nicht in die Versammlung zu dem Herrn heraufgekommen? Das heißt, wir wollen jetzt mal so richtig gucken, wen können wir als nächstes umbringen? Ja? Es wird sofort wieder ein Schuldiger gesucht. Ja? Und dann geht es nämlich los, was ist jetzt die Logik? Jetzt haben sie eine ganz große Logik sich zusammengewurschtelt. Denn ein großer Schwur war geschehen bezüglich dessen, der nicht zu dem Herrn nach Mizpah heraufkäme, indem er sprach, er soll gewisslich getötet werden. Es wird also jetzt ein großer Schwur gegen einen kleinen Schwur getan. Es gab diesen kleinen Schwur, was die Frauen angeht, aber dann gab es diesen großen Schwur. Jetzt wird so geguckt, so, ey, wir gucken mal einfach mal, wer hat noch schlimmer gesündigt als wir? Und man sucht dann, ein Übel auf Seite zu tun, indem man ein noch größeres Übel tut. Ja? Und die Person, die soll dann getötet werden. Wir sehen, dass die, was die machen wollen dann, ist, die wollen dann, ich kann vielleicht weiterlesen, Vers 8 und 9. Sie sagen dann, gibt es irgendeinen von den Stämmen Israels, der nicht zu dem Herrn nach Mizpah heraufgekommen ist? Und siehe, kein Mann von Jabes Gilead war ins Lager in die Versammlung gekommen. Und das Volk wurde gemustert und siehe, kein Mann war da von den Bewohnern von Jabes Gilead. Okay. Genial, wir haben ja ein Problem. Wir brauchen jetzt in der Geschichte, warum die darüber nachdenken, muss ich vielleicht kurz noch erklären. Die denken jetzt gerade darüber nach, weil die haben fast den ganzen Stamm ausgerottet und dieser Stamm hat keine Frauen mehr. Und die sagen, hey, wo kriegen wir Frauen her? Okay. Wir gucken einfach, wer hat das noch größere Übel getan. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen dahin und wir hauen mal wieder drauf. Obwohl wir gerade Gott gefragt haben, warum das passiert ist. Ja, das kam eben, weil man halt fast einen Stamm ausgerottet hat. Macht aber nichts, wir machen jetzt gerade weiter. Ja? Und wen trifft's? Die neutral gewesen sind. Ja? Also man hätte ja eigentlich denken können, das war jetzt, also Neutralität ist nicht immer gut. Aber in diesem Fall ja doch. Sondern, weil sie haben ja gerade gesehen, hey, wir haben einen riesen Fehler begangen. Und jetzt werden sofort die bestraft, die einfach gesagt haben, ich glaube, in der ganzen Geschichte halten wir uns ehrlich gesagt mal raus. Das Übel wird mit einem noch größeren Übel gelöst. Ja. Ja. Okay. Jetzt ist es nicht ganz klar, was passiert ist, ob die wirklich diese Stadt ausgelöscht haben. In Vers 12 steht, und sie fanden unter den Bewohnern von Jabes Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, die keinen Mann im Beischlaf erkannt hatten, und sie brachten sie in das Lager nach Silo, das im Land Kanaan ist. Wir sehen, dass die Stadt Gilead, die wird hinterher noch genannt, ja, in den weiteren Erzählungen. Deswegen könnte man denken, dass im Endeffekt vielleicht ein Heerführer oder auch vielleicht die Soldaten einfach gesagt haben, hier, darum geht's, wir würden gerne, was weiß ich, ein paar Jungfrauen haben, könnt ihr uns die geben und dann könnt ihr überleben. Ich weiß es nicht, ja, das sagt der Text nicht. Auf jeden Fall war auf jeden Fall ganz klar in dem Gedanken von Israel, ihr sollt die ausrotten, das sagt der Text sehr, sehr klar. Der Befehl war sehr, sehr klar, dass sie wirklich diese Stadt niedermetzeln wollten, nachdem sie das gerade bei Benjamin bereut hatten. Ja, dann Vers 14. Und Benjamin kehrte in jener Zeit zurück und sie gaben ihnen die Frauen, die sie hatten, leben lassen von den Frauen von Jabes Gilead, was wiederum zeigt, dass vielleicht ein anderer doch getötet worden sind, aber sie fanden so nicht genug für sie. Also was ist jetzt passiert? Hier Vers 14. Die sagen den anderen von Benjamin, hey, ihr könnt da oben aus eurem Felsen könnt ihr runterkommen, wir sind wieder besänftigt worden, Peace, hier sind übrigens ein paar Frauen und baut euren Stamm mal wieder auf. Nicht, weil ihr irgendwie das verstanden habt, worum es geht, sondern einfach, weil wir ohne euch nicht leben können. Also mega pragmatisch. Was hatten sie jetzt gemacht? Und das ist ganz typisch für Religion. Sie hatten ja geschworen, dass sie ihnen keine Frauen geben würden. Und sie wollten dem Buchstaben treu sein. Sie wollten sagen, ja, das machen wir auch nicht. Aber sie hatten jetzt andere Leute getötet und dadurch sie gezwungen, ihnen die Frauen zu geben. Sie waren den Schwur quasi einfach umgangen. Sie waren treu dem Wortlaut, aber nicht dem Sinn. Und das zeigt die Einstellung von Religion. Die Pharisäer waren ganz genauso. Die waren Weltmeister, ja, durch ihre Bibelkommentare, die sie hatten, den eigentlichen Sinn des Wortes zu verdecken und ungültig zu machen. Und wisst ihr, wo das beendet hat? Dieses Wortspielchen, diese komische Art, mit den Worten umzugehen. Diese Sache wird beendet am Kreuz. Super interessant. Ja? Lest ihr mal Johannes 19, Vers 19 durch. Da steht, Pilatus schrieb aber eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt war, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die Hohenpriester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Das sind genau diese Wortspielchen. Ja? Nämlich, oh, da steht jetzt was, könnte man ja so verstehen, als wäre das wirklich wahr. Aber es ist ja gar nicht so, er hat es ja nur gesagt. Und wisst ihr, was der Pilatus sagt? Der Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Der Pilatus macht einfach ein Ende mit diesem ganzen Kinderspiel. Ja? Er sagt, Leute, das ist pretty much so. Ja? Ich habe das jetzt hingeschrieben und es bleibt einfach so. Und sie mussten sich die ganze Zeit, mussten sie sich diesen, wie sie dachten, Rebellen anschauen, mit der Überschrift, der König der Juden. Und er war es. Wenn Jesus in dieses Traditionsspiel reinkommt, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Sie geben ihnen diese Frauen, haben das jetzt ihren Schwur schön umgangen, aber da steht da, Vers 14, aber sie fanden so nicht genug für sie. Religion ist nie genug. Unsere Lösungen, die sind immer fehlerhaft, die sind immer lückenhaft, die erreichen nie wirklich das Ziel. Und wir sehen, dass auch in ihrem Herzen sich nicht sehr viel verändert hat. Ja, es gibt keine wirkliche Reue, Es gibt nur menschliches Überlegen. Vers 16 geht es weiter. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen, was sollen wir mit den übrig gebliebenen tun bezüglich der Frauen? Denn die Frauen sind aus Benjamin vertilgt. So, was sollen wir tun? Da geht es wieder drum. Ja? Nicht, was könnte Gott tun in seiner Gnade, sondern was sollen wir tun, damit wir wieder die Ergebnisse unserer wunderbaren Weisheit sehen können. Ja. Was ist die Lösung vielleicht? Was wäre einfach die Lösung gewesen? Die Lösung wäre, das ganze Affentheater einfach zu beenden. Ja, und die Sünde dieses törichten Schwurs, der überhaupt nicht nach Gott war, einfach zu bekennen und dann das Richtige zu tun. Aber nicht zu versuchen, jetzt aus zwei Unrechten ein Recht zu machen, sondern bekennen und dann zurück nach Schilo gehen, da wo Gottes Anwesenheit wirklich ist. Und wenn man jetzt den Text anguckt, den nächsten Vers, oder Vers 19, dann sehen wir, sie gehen ja nach Schilo. Genial! Ey Leute, es geht nach Schilo. Wir hatten gesehen, das war das Urproblem gewesen. Und jetzt gehen sie nach Schilo. Richter 21, 19. Und sie sprachen, siehe, ein Fest des Herrn ist Jahr für Jahr in Silo, das nördlich von Bethel liegt, gegen Sonnenaufgang von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht und südlich von Lebona. Wunderbar, da ist ein Fest. Welches Fest es genau ist, wissen wir nicht hundertprozentig. Vielleicht das Laubhüttenfest, ja? Weil Weinberge erwähnt werden. Ja, die Weinlese fand so im August, September statt und so weiter. Also man könnte sich denken, dass das das Laubhüttenfest war, wo man hinzog. Zum Beispiel Samuels Eltern, die gingen auch dahin. Das sieht man im ersten Kapitel vom 1. Samuel, dass sie dahin gereist sind nach Silo. Also es könnte das Laubhüttenfest gewesen sein, es könnte auch das Passafest gewesen sein, man deutet so ein bisschen vielleicht das an, dass Mirjam mit den Frauen, die da am Tanzen waren und so weiter, könnte auch sein. Gut. Aber sie wollen auf jeden Fall zu diesem Fest nach Silo. Silo war das Land, oder war der Ort, will ich mal sagen, als das Land erobert worden war, da wurde dort das Zelt der Zusammenkunft hingebracht. Unter der Oberaufsicht von Josua, das lesen wir in Josua 18, Vers 1, da steht, die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Silo und sie schlugen dort das Zelt der Zusammenkunft auf und das Land war vor ihnen unterjocht. Sie haben das Land unterjocht, das heißt, sie haben das erobert und dann wurde das Zelt der Zusammenkunft aufgeschlagen, dann war Friede da. Ja, da war Silo und der Priester Eleazar und so weiter, die waren auch alle mit dabei und haben dann von da aus das Land verteilt. Wir wissen, das war nicht ganz hundertprozentig der Fall, also es war nicht ganz abgeschlossen. Aber es wird hier auf jeden Fall in Josua 18, 19 wird es auf jeden Fall so gesehen, dass das der Grundgedanke war von Silo. Ja? Das heißt, es gibt Frieden, der Herr wohnt in der Mitte seines Volkes, die haben alle ihr Land. So sollte es eigentlich sein. Und Silo weist uns auf was hin? Auf Christus. Ja, es heißt nämlich, dass Schilo kommen würde. Nicht nur, dass es Schilo ein Ort sein würde, sondern in dem Segen Jakobs, da wird gesagt, dass einmal Schilo kommen würde. Also es ist mehr so eine, in unserem Hinterkopf müssen wir denken, dass man denken kann, dass da kommt jemand, das ist mehr eine Person. Und wir wissen, wer diese Person ist, es ist Jesus Christus. Ja, wir lesen im 2. Thessalonicher Brief, dass der Herr wird genannt der Herr des Friedens, ja, der uns Frieden gibt. Er ist der Herr des Friedens. Ja, Gott wohnte also in Schilo. Wir lesen auch im Psalm 78 zum Beispiel, dass er hinterher Schilo verlassen hat, aber bis dahin lebte er da. Das steht in Psalm 78, Vers 60, da steht, und er verließ die Wohnung in Schilo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Ja, also Gott, während der Richterzeit lebte Gott in Schilo. Und sie gehen jetzt nach Schilo, aber nicht, um nach Gott zu suchen, sondern um ihre eigenen Pläne durchzuführen. Gucken, was sie vorhaben. Ja. Sie geboten den Kindern Benjamin und sprachen, geht hin und lauert in den Weinbergen und gebt Acht und siehe, wenn die Töchter von Silo heraufziehen zum Reigentanz, so kommt hervor aus den Weinbergen und raubt euch von den Töchtern von Silo, jeder seine Frau und zieht hin in das Land Benjamin. Great. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Jetzt haben wir hier wieder mal so eine richtig gute richtig gute Idee. Ja? Die Idee kommt natürlich wieder, natürlich, weil man verstandesmäßig vorgeht. Man hat das jetzt gerade bei Gibea gesehen, wie man die Stadt eingenommen hat. Hinterhalt hat gut funktioniert, machen genau das Gleiche. Nur jetzt ist es nicht gegen irgendwelche Kriegsmänner, sondern hier ist es gegen Frauen, die man klauen will. Aber wir gehen ja sowieso nach dem Verstand. Also, die Technik ist gut, nur jetzt muss man sich überlegen, was ist jetzt so falsch an diesem Plan? Ja, erstens mal raubt man keine Frauen. Aber dann, es ist ja ganz interessant, wenn wir kurz nochmal Revue passieren lassen, was eigentlich der Grund für dieses ganze Schlamassel ist. Ja, dann ist es folgendermaßen, dass wir einen Leviten hatten, dessen Konkubine, die war von anderen Männern mit Gewalt genommen worden. Deswegen hatten sie das ja alles angefangen. Und jetzt hacken sie einen Plan aus, um denselben Benjaminitern, die dieses Übel getan haben und für die sie sie klitz und klein geschlagen haben, sie hacken mit denen zusammen einen Plan aus, dass sie Frauen entführen können. Denk kurz darüber nach. Das sind Benjaminiter. Und wer garantiert für die Frauen, die da jetzt entführt werden, wie ihr Sexualleben aussehen würde? Ja, mit diesen Männern von Benjamin. Aber das ist ja völlig egal, weil es geht ja um die Einheit Israels. Ja, ein Stamm fehlt ja und das muss jetzt wieder hergestellt werden und deswegen heiligt der Zweck nur mal die Mittel. Es geht ums Überleben, es geht jetzt nicht um Gerechtigkeit. Ja, es geht um die Form, es geht nicht um den Inhalt, es geht, was die Augen tun, die Seele, ja, statt der Geist, die Augen statt Gott. Es ist irgendwie doch total sinnlos, oder? Aber das ist genau das, was passiert, wenn wir nach unserem eigenen Verstand gehen, nach unseren eigenen Augen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wieder eine Party gecrashed wird. Es sind diese Frauen, die haben da eine wunderschöne Zeit, die sind in Silo, ja, und erfreuen sich an dem Herrn, sind am Tanzen und so weiter. Plötzlich kommen da irgendwelche Kerle raus, ja, diese Benjaminiter, und die werden gecashed, ja, und die Party wird gecrashed. Wie zum Beispiel auch der Levit und der alte Mann, ja, in Richter 19. Die hatten auch Freude gehabt, ja, und dann abrupt kamen plötzlich die anderen Leute und hatten ihr Haus umringt und so weiter, und dann wissen wir, was passiert ist. Und so ist das, was passiert, wenn wir im Unglauben und in Unabhängigkeit leben. Es bringt immer Leid für Unschuldige und es ist eigentlich wie der Herr das gesagt hat, ja, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Das zieht alle anderen, zieht es mit. Da sehen wir einfach, wie mega ernst das ist. Vers 22, und es soll geschehen, jetzt sagen die anderen, die sagen jetzt, ganz kurz, aber wir können ja nicht einfach so klauen, dann werden ja die anderen wiederkommen und dann werden wir dann nochmal fertig gemacht. Also ihr habt uns ja schon klitzeklein geschlagen. Und wenn wir das jetzt nochmal machen, dann sagen die, hey, die Benjaminiter haben eigentlich gar nichts gelernt. Wir machen die restlichen 600 jetzt auch noch fertig. Und dann sagen jetzt sagen Israel, die eigentlich gerade das Gericht vollzogen haben, sagen, nee, wir werden euch decken. Ja, ihr könnt es ruhig machen, wir werden euch decken. Es ist eine schlimme Sache, Menschen zu decken. Es ist eine schlimme Sache, Böses zu tun. Es ist noch eine schlimmere Sache. Nee, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schlimme Sache, andere Leute zu decken und nicht auf die Ungerechtigkeit hinzuweisen. Und dann ist auch interessant, was da steht in den Worten. Es wird nämlich ihnen gesagt, denn nicht ihr habt sie ihnen gegeben, dass ihr jetzt schuldig wäre. Das versteht man vielleicht nicht ganz, ganz klar. Aber im Endeffekt soll den Leuten von Silo gesagt werden, eure Frauen, die wurden, eure Mädchen, die wurden geklaut, das ist ja schon mal eine schlimme Sache, aber wisst ihr was, das passiert nun mal. Aber dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich, dass die ja denken könnten, hey, aber wir hatten doch einen Schwur getan, es gibt ja noch ein geistiges Problem, wir hatten doch einen Schwur getan, dass wir denen nicht die Frauen geben. Und jetzt sind Frauen von uns denen gegeben worden, werden jetzt Benjaminiter und werden diesen Stamm wieder aufbauen. Und da sagen sie ihnen, nee, da müsst ihr euch keine Angst machen, denn wir haben drüber nachgedacht, wir haben die Benjaminiter, die ja von euch klauen lassen, und ihr habt die ihnen nicht gegeben, dass ihr jetzt schuldig wäret. Das heißt, ihr müsst euch über diese Sache keine Gedanken machen, wir haben ja auf geschickte Art und Weise, sind wir um diesen Schwur herumgekommen. Die Benjaminiter haben das dreckige Spiel gemacht und ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Brillant. Ja, super brillant. Man versucht, den Wortlaut nachzugehen, aber den Sinn verfehlt man komplett. Wer wundert sich darüber, wenn in Vers 25 steht, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, man handelt nach seinem eigenen Verstand und wir sehen, was dabei rauskommt. Also mit Freude hat das nichts zu tun, mit Gemeinschaft hat es überhaupt nichts zu tun. Mit wirklicher Herrlichkeit, die Israel zeigen sollte, hat das nichts zu tun. Das ist bei uns ganz genauso. Wenn du versuchst, nach deinem eigenen Verstand zu gehen, wirst du sehen, dass keine geistliche Frucht hervorgehen wird. Es wird einfach nur Chaos sein. Ja? Es wird Chaos sein, es wird Tränen geben. Deswegen ermutige ich dich, ermutige ich mich auch, ja, dass wir unser Leben wieder dem Herrn geben, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit aufgeben, unsere Tradition, alle die Dinge, die Leute in der Vergangenheit geschrieben haben, woran wir uns festhalten, die wir selbst gesagt haben. Ja? Oh, das habe ich aber so gepredigt, ja, und das kann ich jetzt auf keinen Fall, kann ich das umändern. Warum nicht? Warum? Weil du dein Gesicht verlierst? Oh, du bist also eine Autorität. Hm, krass. Ja? Wenn ich irgendwas sehe, ja, in der Art und Weise, wie ich lehre, was ich dann anders sehe, dann bitte ich dich, dann möge dieses Video, ich mal sagen, möge mich selbst gegen mich sprechen. Aber ich hoffe, dass ich mich nicht fangen lasse von meinen eigenen Worten. Ich weiß, es ist ein großes Statement, aber ich habe so eine Angst davor, dass man sich selbst irgendwie erhebt und dann sich binden lässt durch seine eigenen Worte. Man lässt sich eigentlich binden durch seinen eigenen Stolz, ja. Ich werde es nie verändern. Und so werden dann Lehrtraditionen aufgebaut, die dann jahrhundertelang Leute in die Irre führen. Der Jesus gibt uns den Weg, dass wir frei werden können. Frei werden von diesen Traditionen, von den Ketten unserer eigenen vergangenen Worte. Und zwar, indem wir das Wort wiederfinden, eine lebendige Beziehung haben zu diesem Wort, was tagtäglich zu uns spricht. Ein neues Ich bekommen, ein neues Leben, unser Alles in Christus finden. Er will Herr in deinem und meinem Leben sein. Ich möchte es beenden mit Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwegen, der wird es finden. Vielen, vielen Dank für alle, die gebetet haben für diese Serie. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und so Gott will, bis zu einer neuen Serie, die der Herr mir dann hoffentlich aufs Herz legen wird. Vielen Dank nochmal, der Herr segne euch.